Viele Christen glauben fest an Jesus, haben aber Mühe, in Worte zu fassen, wie sie ihn im Alltag tatsächlich erleben. Zwischen Bibelversprechen und gelebter Wirklichkeit scheint oft eine Lücke zu klaffen. Christus ist groß in unserer Lehre, aber wie wird er konkret in unserem Denken, Fühlen und Handeln wirksam? Der Kolosserbrief zeichnet ein kraftvolles Bild davon, wie Christus selbst, als allumfassender, lebensspendender Geist, in uns wohnt, unser Leben durchdringt und uns in einer Welt voller religiöser, kultureller und philosophischer Stimmen ausrichtet. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn Paulus von Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, spricht, fasst er das ganze Evangelium in einen einzigen, dichten Satz. Er zeigt nicht nur, was Christus für uns getan hat, sondern vor allem, wo Christus jetzt ist und wie nah um er gekommen ist. Der Christus, der als der verarbeitete dreieine Gott durch Menschwerdung, menschliches Leben, Kreuz, Auferstehung und Himmelfahrt gegangen ist, ist nicht auf Abstand geblieben. Er hat sich als allumfassender, lebensspendender Geist mit unserem Geist verbunden. So heißt es in Kolosser 1,27, denen Gott bekannt machen wollte, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, welches ist, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Gott selbst nennt dieses Wohnen Christi in uns sein Geheimnis voller Herrlichkeit. In einer Stunde und 27 Minuten spricht Paulus von Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ist dir bewusst, dass der Christus in dir ist? Der Christus, der in uns ist, ist der umfassende, unermessliche, unerforschliche. Wie wunderbar, dass ein solcher Christus in uns wohnt. In einem solchen Christus müssen wir zur vollen Reife gelangen, in ihm wandeln und ihm entsprechen. Damit verschiebt sich der Schwerpunkt des Glaubens radikal. Christus ist nicht zuerst eine Gestalt der Vergangenheit, ein Vorbild außerhalb von uns oder ein Maßstab, an dem wir uns abmühen. Er ist unser inneres Leben geworden. Seine Gegenwart in uns ist nicht ein poetisches Bild, sondern die eigentliche Quelle dessen, was wir sind und werden. Wenn Paulus in Kolosser 1,28 davon spricht, damit wir jeden Menschen gereift in Christus darstellen, legt er nahe, dass diese Reife nicht aus Selbstdisziplin und religiösem Eifer entsteht, sondern daraus, dass der in uns wohnende Christus Raum gewinnt. Unsere Geduld ist dann nicht mehr das mühsam zusammengehaltene Produkt unseres Temperaments, sondern Ausdruck seiner Geduld. Unsere Liebe entspringt nicht nur menschlicher Sympathie, sondern dem, der uns zuerst geliebt hat und in uns liebt. So formt Christus unseren Charakter von innen her um, leise und konsequent, oft verborgen, aber tragfähig. Dieses Wohnen Christi hat eine tiefe Auswirkung auf unsere Identität. Viele Menschen verstehen sich vor allem über Herkunft, Leistung, Scheitern oder Verwundungen. Wer entdeckt, dass Christus in ihm wohnt, erhält eine neue Mitte, nicht die Summe der Erfahrungen definiert ihn, sondern die Person, die sich mit ihm vereint hat. Aus dieser Einheit wächst eine Hoffnung, die nicht auf Wunschdenken ruht, sondern auf der Gegenwart eines lebendigen Herrn. Die Hoffnung der Herrlichkeit ist nicht nur die Aussicht auf den kommenden Tag, an dem wir mit Christus offenbar werden, sondern auch die Gewissheit, dass Gott schon jetzt in unserem unscheinbaren Alltag seine Herrlichkeit vorbereitet. Jeder verborgene Gehorsam, jede durch Christus gewirkte Versöhnung, jede in ihm getragene Schwachheit wird Teil dieser Geschichte der Herrlichkeit. So wird das Christenleben zu etwas anderem als zu einem Katalog von Pflichten. Es wird zu einer inneren Biografie Christi in uns. Wir lernen, unser eigenes Ich nicht zu verneinen, indem wir es verachten, sondern indem wir zulassen, dass ein anderer größer wird. In Spannungen, Fragen und auch im Versagen bleibt dieselbe Wahrheit bestehen: Christus hat sich nicht zurückgezogen. Er wohnt. Er bleibt. Er trägt. In dieser stillen Gewissheit erhält der Alltag einen neuen Klang. Selbst in unscheinbaren Situationen kann etwas von der kommenden Herrlichkeit aufscheinen, weil derselbe Christus, der verherrlicht wurde, heute in den Seinen lebt. Wer sich von dieser Realität prägen lässt, entdeckt eine Freiheit, nicht alles verstehen zu müssen, aber zu wissen, mit wem man unterwegs ist und dass sein Ziel mit uns Herrlichkeit ist. Denen Gott bekannt machen wollte, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, welches ist, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den wir verkünden, indem wir jeden Menschen zurechtweisen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, damit wir jeden Menschen gereift in Christus darstellen. Wo Christus als die innere Mitte erkannt wird, muss das Leben nicht länger von Leistungsdruck oder religiösem Vergleich bestimmt sein. Die Identität gründet sich dann nicht mehr in Erfolg oder Scheitern, sondern in der Tatsache, dass der Herr selbst Wohnung genommen hat. Diese Gewissheit schenkt einen ruhigen Mut. Der Weg zur Reife verläuft nicht über plötzliche Sprünge, sondern über das stetige Wachsenlassen dessen, der in uns lebt. In dieser Perspektive können selbst schwierige Phasen zu Orten werden, an denen Christus tiefer Gestalt gewinnt und die Hoffnung der Herrlichkeit leise, aber real heranreift. In Christus leben, ein Leben nach Christus. Der Kolosserbrief verbindet die große Heilstaatsache mit der unscheinbaren Welt des Alltags. Er beschreibt nicht nur, was objektiv geschehen ist, dass wir mit Christus gestorben und mit ihm lebendig gemacht wurden, sondern zieht daraus eine konkrete Konsequenz. Darum, wie ihr den Christus, Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Empfangen haben wir ihn durch Vertrauen, nicht durch Leistung. In ihm wandeln bedeutet daher, denselben Weg des Vertrauens mitten in allen Situationen fortzuführen. Unser täglicher Wandel wird so zum Raum, in dem sichtbar wird, dass unser Leben nicht mehr im alten Menschen verankert ist, sondern in Christus. Einerseits ist Christus in uns, andererseits sind wir in Christus. Zur Veranschaulichung können wir an die Luft in der Atmosphäre denken, wir sind in der Luft und die Luft ist in uns. Beides ist notwendig, damit wir am Leben bleiben. Heute ist der verarbeitete dreieine Gott als der allumfassende, lebengebende Geist unsere Luft. Paulus beschreibt dieses neue Sein mit einem einfachen, aber tiefen Bild, verwurzelt und aufgebaut in Christus. Kolosser 2:7 sagt, nachdem ihr in ihm verwurzelt worden seid und in ihm aufgebaut und in dem Glauben gefestigt werdet, so wie ihr gelehrt worden seid, überströmend in Danksagung. Verwurzelt sein bedeutet, seine verborgene Lebensquelle nicht mehr aus Kultur, Herkunft oder eigenem Ehrgeiz zu beziehen, sondern aus Christus. Aufgebaut werden in ihm heißt, dass sogar unsere Gedanken, Gewohnheiten und Beziehungen neu geordnet werden. Dieses Leben nach Christus steht damit quer zu den Maßstäben, die uns von außen definieren wollen. Kultur und Tradition behalten ihren Platz, aber sie dürfen nicht mehr entscheiden, was richtig und falsch, wertvoll oder wertlos ist. Der innere Maßstab wird Christus selbst, gegenwärtig als allumfassender, lebensspendender Geist in unserem Geist. Wenn Paulus in Kolosser 2:8 mahnt, hütet euch, dass niemand euch als Beute wegführe durch seine Philosophie und Lehren Betrug und nicht Christus gemäß, zielt er nicht auf Anti-Intellektualismus, sondern auf die Gefahr, dass etwas anderes unsere letzte Orientierung wird. Ein Leben in Christus bedeutet nicht Weltflucht, sondern eine neue Mitte, von der aus alles geprüft und geordnet wird. Die Art, wie wir auf Kränkung reagieren, wie wir über andere sprechen, wie wir Konflikte austragen und Verantwortung tragen, wird dann nicht primär von Prägung und spontanen Impulsen bestimmt, sondern von dem Haupt, an dem wir festhalten. Kolosser 2:19 beschreibt das, und nicht am Haupt festhält, aus dem heraus der ganze Leib, der durch die Gelenke und Sehnen reichlich versorgt und miteinander verknüpft wird, mit dem Wachstum Gottes wächst. In einem solchen Halten am Haupt wird auch das Gemeindeleben entlastet, zwischenmenschliche Unterschiede verlieren ihre trennende Macht, wenn Christus die gemeinsame Atmosphäre ist, in der alle atmen. So entsteht ein Alltag, der äußerlich unspektakulär sein kann, innerlich aber von einer tiefen Wirklichkeit getragen wird. Die Frage, was in Christus Leben konkret bedeutet, findet ihre Antwort nicht zuerst in außergewöhnlichen Erfahrungen, sondern in einem stillen, konsequenten Ausgerichtetsein auf ihn mitten in den Aufgaben, Begegnungen und Spannungen des Tages. Die Luft, die wir atmen, sehen wir nicht, doch sie hält uns am Leben. Ebenso wirkt der verarbeitete dreieine Gott als Geist oft verborgen, aber real. Wer lernt, auf diese Gegenwart zu achten, entdeckt einen neuen Spielraum. Es muss nicht alles aus eigener Kraft geregelt werden, denn Christus selbst ist gegenwärtig, um unsere menschlichen Tugenden zu tragen, zu reinigen und zu vertiefen. Darin liegt eine leise Freude, der Alltag wird zum Ort der Gemeinschaft mit ihm, und Schritt für Schritt wächst ein Leben heran, das tatsächlich nach Christus geprägt ist. Darum, wie ihr den Christus, Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Nachdem ihr in ihm verwurzelt worden seid und in ihm aufgebaut und in dem Glauben gefestigt werdet, so wie ihr gelehrt worden seid, überströmend in Danksagung. Ein Leben in Christus vollzieht sich selten in großen Gesten, sondern in den vielen kleinen Entscheidungen, inneren Haltungen und Reaktionen eines Tages. Wenn Christus unser Maßstab und unsere Quelle ist, verlieren kulturelle Erwartungen und innerer Druck ihre absolute Geltung. Stattdessen kann eine ruhige Freiheit wachsen, Beziehungen müssen nicht mehr von verletzter Ehre beherrscht werden, Verantwortung nicht von Angst, sondern Christus selbst prägt das Wie unseres Tuns. So wird auch das Miteinander im Gemeindeleben zu einem Raum, in dem nicht der Lauteste oder Geschickteste den Ton angibt, sondern der eine Herr, in dem alle verwurzelt und aufgebaut werden. Bewahrt in Christus Warnungen, die unsere Erfahrung schützen. Die Höhe der Offenbarung im Kolosserbrief steht in einem bemerkenswerten Kontrast zu der Nüchternheit seiner Warnungen. Je klarer Paulus den Reichtum Christi beschreibt, desto deutlicher weist er auf Einflüsse hin, die diesen Reichtum in unserer Erfahrung verdunkeln wollen. Kolosser 2:4 sagt, dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Nicht alles, was geistlich klingt und sprachlich überzeugt, führt näher zu Christus. Manches bindet das Herz an Menschen, an deren Klarheit oder Ausstrahlung, statt an den Herrn selbst. So kann eine Gemeinde äußerlich blühen und innerlich doch anfangen, die einfache Mitte zu verlieren. Neben all diesen positiven Punkten nennt Paulus den Kolossern auch einige negative Punkte, insbesondere 4 Warnungen. In 2:04 sagt er, dies sage ich, damit euch niemand durch überredende Rede täusche. In 2:08 spricht Paulus folgende Warnung aus, gebt Acht, dass niemand euch als Beute wegführe durch seine Philosophie und Lehren Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Die dritte Warnung steht in 2:16, wo Paulus sagt, so soll euch nun niemand richten in Essen und Trinken oder in Betreff eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten. Schließlich sagt Paulus in 2:18, lasst euch den Kampfpreis von niemandem entreißen, der seinen eigenen Willen tut in Demut und Verehrung der Engel, der auf Dinge eingeht, die er gesehen hat, grundlos aufgebläht von dem Sinn seines Fleisches. Diese Gefahr wird in Kolosser 2:8 noch schärfer umrissen, hütet euch, dass niemand euch als Beute wegführe durch seine Philosophie und Lehren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Das Bild ist drastisch, Gläubige, die als Beute weggeführt werden. Gemeint ist nicht, dass sie den Glauben formell verleugnen, sondern dass eine andere Logik ihr Denken beherrscht. Philosophie, menschliche Überlieferung und die Elemente der Welt sind nicht per se böse, aber sie werden gefährlich, wenn sie den Platz einnehmen, der allein Christus zukommt. Wo diese Kräfte zum unbefragten Maßstab werden, verliert die Person des Herrn ihren Vorrang und das Herz beginnt, sich an anderem festzuhalten. Neben diesen geistigen Verführungen nennt Paulus auch sehr konkrete religiöse Gefahren. Kolosser 2:16 lautet, lasst euch darum von niemandem richten wegen Essen und wegen Trinken oder in Bezug auf ein Fest oder einen Neumond oder den Sabbat, und in Kolosser 2:18 heißt es weiter, lasst euch um den Kampfpreis von niemandem bringen, der seinen eigenen Willen tut in Demut und Anbetung der Engel, der auf Dinge eingeht, die er gesehen hat, ohne Ursache aufgeblasen von dem Sinn seines Fleisches, Formen, Tage, Speisevorschriften, sogar besondere geistliche Erfahrungen können in den Vordergrund rücken. Was ursprünglich als Ausdruck der Hingabe begann, kann sich verselbstständigen und am Ende den Blick von Christus wegziehen. Der Kampfpreis, um den es geht, ist nicht eine besondere Stufe oder ein exklusiver Rang, sondern die volle Erfahrung und der ungeteilte Genuss Christi selbst. In dieser Perspektive erscheinen die Warnungen des Apostels nicht als Drohgebärden, sondern als Fürsorge. Er schützt nicht eine Institution, sondern die innere Freiheit, in Christus zu leben. Wenn Christus unser Haupt ist und wir an ihm festhalten, verlieren andere Dinge ihre übersteigerte Bedeutung. Lehre behält ihren Platz, ohne zum Herrscher zu werden, geistliche Praxis bleibt wichtig, ohne zur Eintrittskarte einer Elite zu verkommen. Kulturelle Prägungen werden ernst genommen, ohne dass sie das Evangelium definieren. So wird das Gemeindeleben nicht zu einem Feld der Selbstprofilierung, sondern zu einem Raum, in dem die Fülle Christi leuchten kann. In diesem Schutzraum wächst eine stille Dankbarkeit, es geht letztlich nicht darum, alles im Griff zu haben, sondern darum, den zu bewahren, der uns bewahrt, Christus als unsere Mitte, unsere Fülle und unseren Preis. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Hütet euch, dass niemand euch als Beute wegführe durch seine Philosophie und Lehren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Die Warnungen des Kolosserbriefs laden zu einer nüchternen, aber hoffnungsvollen Selbstprüfung ein, was oder wer bestimmt tatsächlich den inneren Kurs des Lebens, Christus, wie er im Evangelium bezeugt wird, oder Worte, Menschen und Muster, die sich unmerklich vor ihn geschoben haben? Wo der Herr neu in den Mittelpunkt rückt, verlieren verführerische Reden, religiöser Druck und subtile Kulturzwänge ihre bindende Kraft. Statt Enge und Vergleich entsteht ein Raum der Freiheit, in dem Christus selbst der Reichtum bleibt, auf den alles zuläuft. In diesem Raum kann die Freude an ihm wachsen, und das Herz wird bewahrt, nicht durch Härte, sondern durch die Anziehung seiner Fülle. Herr Jesus Christus, du lebendiger, allumfassender, lebenspendender Geist, danke, dass du in uns wohnst als unsere Hoffnung der Herrlichkeit. Fülle unsere Herzen neu mit der Gewissheit, dass du nahe, erfahrbar und genug bist für jede Situation. Löse uns von allem, was uns von dir ablenkt, und richte unseren inneren Blick auf dich als das Haupt, von dem alle wahre Versorgung ausgeht. Lass dein Leben in uns wachsen, damit deine Liebe, deine Heiligkeit und deine Sanftmut in unserem Alltag sichtbar werden und dein Leib mit dem Wachstum Gottes gebaut wird. Stärke uns im Inneren, damit wir dich genießen, dir vertrauen und in dir bleiben, bis du in uns immer deutlicher offenbar wirst. In dir haben wir alles, was wir brauchen, und in dir sind wir geborgen, heute und bis in die Ewigkeit. Amen.